Vis-à-vis.
Andreas Hoffmann, am 1. Mai übernehmen Sie die Geschäftsführung bei der Documenta am Tag der Arbeit. Und ich glaube auch, das ist eine Menge Arbeit, die da auf Sie zukommt. Die letzte Documenta hat ja den Ruf der Weltkunstausstellung ziemlich ramponiert. Warum geht es jetzt trotzdem für Sie frei nach dem alten Werbeslogan für die Nordhessen-Metropole ab nach Kassel?
Ja, ich muss sagen, dass natürlich diese Aufgabe, die ich am 1. Mai übernehmen darf, eine besonders vielfältige, eine besonders anspruchsvolle, eine besonders ehrenvolle Aufgabe ist, die ich mit wirklich viel Respekt, aber auch viel Enthusiasmus und auch Euphorie übernehme. Und natürlich ist für einen Kulturmanager, der ich ja bin, die weltweit bedeutendste Ausstellungsreihe im Feld der zeitgenössischen Kunst ein Stück weit mitbestimmen zu dürfen als Geschäftsführer, eine unglaublich tolle Herausforderung, auf die ich mich sehr freue.
Sie haben es schon gesagt, Herr Hoffmann, ein Stück weit mitbestimmen. Es gab ja eine Zeit, da standen nur die Kuratoren der Weltkunstschau im Fokus, weniger die Geschäftsführung. Das ist jetzt bei der Documenta 15 und den Antisemitismusvorwürfen gegenüber Beiträgen von Künstlern, die dort vertreten waren, anders. Denn hier geriet die einstige Generaldirektorin Sabine Schormann genauso ins Visier der Kritik wie Juan Cooper als Kuratorenkollektiv. Frau Schormann ist ja dann schließlich im vergangenen Juli unter dem Druck der Vorwürfe auch zurückgetreten. Zwischenzeitlich hat Alexander Fahrenholz, der Kulturmanager, das Ruder übernommen und nun Sie. Also das ist ja schon so, Herr Hoffmann, ja, Sie freuen sich. Aber ich meine, das ist ja ein bisschen anders, glaube ich, als mit Verlaub beim Hamburger Bucerius Kunstforum. Das ist auch renommiert, aber so drauf geguckt wird da keiner haben, wie das jetzt in Kassel wahrscheinlich passieren wird, oder?
Natürlich, der Geschäftsführer ist auch in Zukunft natürlich derjenige, der in erster Linie erst einmal dafür zu sorgen hat, dass diese Ausstellungen finanziell erfolgreich funktionieren können, der dafür zu sorgen hat, dass die Ressourcen da sind, der sich um Marketing und Vertrieb kümmern muss. Er ist und bleibt natürlich jemand, der für den künstlerischen Bereich zunächst einmal in erster Linie nicht verantwortlich ist. Und ich glaube, wenn wir jetzt einfach uns anschauen, was sich verändert hat, auch nach den Antisemitismusvorfällen des vergangenen Jahres und noch mehr einfach auch nach zwei wichtigen Gutachten, die nun einfach vorliegen. Das ist auf der einen Seite natürlich das Gutachten zur Kunstfreiheit von Christoph Möllers im Auftrag der Kulturstaatsministerin. Zum anderen natürlich der Abschlussbericht der fachwissenschaftlichen Begleitung der Documenta 15 auf sozusagen Initiative der Gesellschafter und des Aufsichtsrates, dann muss man einfach sagen, dass das, was jetzt gut ist und das, was mir auch ganz wesentlich die Arbeit erleichtert, ist, dass die Rollenverteilung, die Aufgabenverteilung zwischen der künstlerischen Leitung, der Kuratorengruppe in dem Fall und der Geschäftsführung einfach klar definiert ist. Und der wesentliche Punkt dabei ist sicherlich der, dass wir mit Blick auf die Kunstfreiheit einfach eine wesentliche Unterscheidung hier treffen müssen. Wir haben eine künstlerische Leitung, die von der Kunstfreiheit profitiert, die sich damit auch deutlich unterscheidet von der kaufmännischen Geschäftsführung, die das eben nicht tut und die damit eben auch ganz wesentliche Aufgaben wahrnimmt in der Sicherung sozusagen der Grundrechte. Und das bedeutet, dass eben die kaufmännische Geschäftsführung auch darauf zu achten hat, dass es eben zu keinen Diskriminierungsfällen kommt.
Da will ich nochmal nachhaken, Andreas Hoffmann. Sie haben ja schon erwähnt, den Christoph Möllers, den Berliner Juristen, der hat eine Trennung der künstlerischen Leitung und Verwaltungsleitung für Kulturinstitutionen gefordert. Am Abschlussbericht steht jetzt in der Rolle des Geschäftsführers, aber auch die Letztverantwortung der öffentlichen Hand. Das klingt dann ja doch so ein bisschen, Sie haben als Letzter dann doch die Reißleine in der Hand. Sind Sie so ein bisschen doch der Oberaufseher dann für die Kuratoren?
Ich weiß, dass diese Befürchtung sozusagen im Raum steht und ich glaube aber, dass die beiden Positionen, die Sie skizziert haben, in keiner Weise einen Widerspruch bedeuten. Natürlich, der Geschäftsführer ist sozusagen der verlängerte Arm der Gesellschafter, des Aufsichtsrates. Die öffentliche Hand trägt die Letztverantwortung natürlich für jede Documenta-Ausstellung. Das bedeutet aber nicht, dass die Geschäftsführung als Oberaufseher fungiert. Auch das macht ja das Gutachten von Christoph Möllers sehr klar, dass man eben nicht die Möglichkeit hat, vorab Prüfungen künstlerischer Positionen vorzunehmen. Es geht sehr klar auch darum, Zensur zu verhindern bei der Arbeit der künstlerischen Leitung. Das, was hier gemeint ist, ist ja, dass die kaufmännische Geschäftsführung dann, wenn es konkrete Hinweise auf Diskriminierung, auf Positionen gibt, die einfach bedeuten, gruppenspezifische Formen der Menschenverachtung, der Menschenfeindlichkeit eben zu zeigen, dann auch einzugreifen, um Antisemitismus, um Rassismus zu verhindern. Nur in diesen Fällen, nur bei begründetem Verdacht kann die Geschäftsführung und muss sofort natürlich auch in einen Austausch, eine inhaltliche Diskussion mit der künstlerischen Leitung treten, muss dann gegebenenfalls eben auch selbst kontextualisieren und eben entsprechende Hinweise geben und wird natürlich nur im Ausnahmefall auch zu diesen Mitteln greifen. Ich glaube, dass ein Teil der Problematik im letzten Sommer auch damit zu tun hat, dass uns diese beiden Gutachten letztlich gefehlt haben, dass einfach nicht klar war, dass Kunstfreiheit in unserer Gesellschaft wirklich uns so viel zumutet, dass sie selbst antisemitische und rassistische Positionen erst einmal nicht sanktioniert und dass auf der anderen Seite aber die Geschäftsführung natürlich auch in der Gefahr steht, Pflichten zu verletzen, wenn sie nicht eben im Diskriminierungsfall auch ganz klar einschreitet.
Ich will nochmal aber auf diese Antisemitismusvorwürfe insofern raufkommen und die Aufarbeitung. Was ist denn da aus Ihrer Sicht eigentlich schiefgelaufen? Was wurde denn hier vielleicht verkehrt gemacht? Was kann man für die Zukunft für solche Großkunstausstellungen auch lernen?
Natürlich lässt sich überhaupt nicht leugnen, dass in der Reaktion auf die ersten Vermutungen, dass es antisemitische Positionen geben könnte, bei der Documenta 15 viel zu spät reagiert worden ist. Es ist zu wenig aktiv auch kommuniziert worden. Es ist zu wenig und zu wenig klar kontextualisiert worden. Das, was passiert ist, ist, glaube ich, einfach, dass wir darüber hinaus dann aber auch in einer Situation waren im vergangenen Sommer, wo auch die Ereignisse aufzuarbeiten. Ich erinnere nur an die Gesprächsreihe We Need to Talk, die dann nicht stattfinden konnte, weil einfach die Situation hier in Kassel so angeheizt auch war mit den verschiedenen Positionen, die da gegeneinander standen, dass das zum Problem wurde. Und ich sehe das auch ein bisschen,
weil also ich muss mal dazwischen gehen, ja, weil ich finde, in der Tat, in Kassel war die Situation längst nicht so angeheizt, wie sie in den überregionalen Medien teilweise auch war. Also ich finde, diese Möglichkeit, diese Debatte zu führen, dass sie da war.
Also ich kann natürlich jetzt die Situation im vergangenen Sommer hier immer nur beurteilen als jemand, der 2 Tage auch hier in Kassel war, der die Dokumente angeschaut hat und der natürlich auch bestätigen würde, was sie sagen. Wenn man sich anschaut, wir haben auf der einen Seite eine in den Medien geführte Diskussion um die Antisemitismusvorwürfe gehabt. Wir haben auf der anderen Seite Besucher, immerhin 738.000, die hier waren im vergangenen Sommer bei diesem Museum der 100 Tage, die, wenn man sich auch die Besucherevaluation, die es ja gibt, die vorliegt, anschaut, natürlich im Wesentlichen doch mit einem hohen Zufriedenheitsgrad von dieser Documenta nach Hause zurückgekehrt sind, die auch alle in erster Linie tatsächlich die wesentlichen inhaltlichen Aspekte, Lumbung, die Diskussion um sozusagen kollektiven Ressourcenaufbau, kollektive Ressourcenverwaltung sehr stark als positiven Impuls mitgenommen haben, dann unterscheidet sich das natürlich sehr stark. Ich möchte aber doch sagen, und ich glaube, da liege ich doch auch richtig, wenn ich mir anschaue, die vielen Symposien und Kongresse, die es zu diesem Thema nach dem Abschluss der Documenta 15 gegeben hat und wo ich einfach sehe, dass wir nach wie vor in einer Situation sind, wo ein echter Austausch, eine Diskussion sozusagen zwischen Positionen des globalen Nordens und globalen Südens eben keineswegs so einfach ist. Ich glaube, wir müssen uns einfach klar machen, dass hier haben wir einen gesellschaftlichen Diskurs, der weit über die Documenta sozusagen auch hinaus weist und das ist vielleicht auch auf tragische Weise fast sozusagen dann Ausdruck auch wieder der Aktualität letztlich auch der vergangenen Documenta-Ausstellung. Ich glaube, man muss sich einfach klar machen, wir haben hier Positionen, wo auch immens tiefe Verletzungen einfach da sind. Auf der einen Seite die Shoah mit 6 Millionen ermordeten Juden während des Dritten Reiches. Auf der anderen Seite natürlich auch die Positionen des globalen Südens, wo natürlich auch Kolonialisierung, Unterdrückung, Besatzung erfahren wird und wo ich einfach sehe, dass wir nach wie vor in einer Situation sind, wo ein echter Austausch, eine Diskussion sozusagen zwischen Positionen des globalen Nordens und globalen Südens eben keineswegs so einfach ist. Ich glaube, das ist sozusagen schon eine Grundsituation, die wir immer noch haben und aus der es nicht so einfach ist, herauszukommen. Die es dann auch schwer macht, so Diskussionsreihen wie We Need to Talk wirklich auch als einen echten Dialog zu führen und nicht nur sozusagen als ein Podium zu verstehen, wo jeweils eine der beiden Seiten sozusagen ihre Position zum Ausdruck bringen.
wird generell, denn bei der Documenta 16, der Documenta 16, wie auch immer wir es aussprechen wollen, wird denn da generell alles anders werden und wird denn auch alles anders werden, weil der Bund wieder mehr im Boot sitzt? Da gab es ja immer die Forderung, der Bund solle doch wieder mehr mitbestimmen. Wie wird denn das in Zukunft aussehen? Was wissen Sie denn da näher?
Sie wissen, dass in der vergangenen Aufsichtsratssitzung Ende März nun eine Findungskommission eingesetzt worden ist vom Aufsichtsrat aus 6 Personen, die nun die Aufgabe haben, herausragende, wegweisende Persönlichkeiten aus dem Bereich der zeitgenössischen Kunst einzuladen, sich für die künstlerische Leitung der Documenta 16 zu bewerben. Das ist das eine. Zum Bund, wir beginnen oder sind hier in einem Diskussionsprozess mit der Kulturstiftung des Bundes und werden gemeinsam auch im Rahmen der Organisationsuntersuchung jetzt dann festlegen, welche Rolle der Bund in Zukunft spielt. Natürlich ist es im Interesse der Documenta, dass der Bund, dass die Kulturstiftung des Bundes eine tragende Rolle hier auch spielt.
Denn aber es ist Entschuldigung, dass ich dazwischen gehe. Man muss natürlich auch aufpassen, dass viele Aufsichtsgremien aber auch nicht den Mut nehmen, weil natürlich jenseits der Vorwürfe, denen man sich stellen musste, stand ja Documenta nicht zum ersten Mal für einen Skandal. Dieser war natürlich nochmal sehr, sehr schwerwiegend. Das ist völlig richtig. Aber nichtsdestotrotz gibt es da nicht auch die Befürchtung, dass man einfach ängstlich wird?
Das ist, glaube ich, sehr wichtig, dass eine Documenta immer auch zu Provokation und Widerspruch natürlich auch anregen muss. Es geht ja nun nicht darum, zusätzliche neue Gremien zu schaffen, sondern wenn man sich den Abschlussbericht der fachwissenschaftlichen Begleitung der Documenta 15 anschaut, dann ist dort ganz klar gefordert, nochmal zu schauen, dass wir auch mehr Expertise aus dem Kunst- und Kulturbereich in den Aufsichtsrat hineinbekommen. Es geht sozusagen um Strukturen und um das Nachziehen von Gremien und Organisationselementen. Das ist jetzt die ganz klare Aufgabe. Und damit beginnen wir schon in der nächsten Woche, wenn ich hier in Kassel meine neue Position antrete.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.